Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie, hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
Moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Privatpiloten-Lounge. Ich begrüße euch zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Ich bin wieder genesen nach der Erkältung, die ich mir beim Blei in dem Burg Feuerstein zugezogen habe. Aber Fritz hat mich ja wunderbar vertreten. Vielen Dank dafür nochmal, Fritz. Und diese Woche habe ich es mir nicht nehmen lassen. Ich habe wieder was für euch zusammengestellt und damit wollen wir gleich anfangen. Anfangen möchte ich mit Nachrichten zur elektrischen Fliegerei bzw. zur Fliegerei mit alternativen Antrieben. Und zwar hat H2Fly das erste Mal ein Flugzeug mit Wasserstoffantrieb und Besatzung abheben lassen. In Maribor, Slowenien, fand kürzlich der erste bemannte Testflug des Wasserstoffflugzeugs HY4 statt, oder HY4, entwickelt vom deutschen Startup H2Fly, was an der Uni Stuttgart ausgedacht wurde. Dieser Meilenstein markiert einen Durchbruch in der Luftfahrtindustrie. Noch nie zuvor ist ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug erfolgreich mit einer Besatzung abgehoben. Das Flugzeug HY4 ist ein Demonstrationsflugzeug, das von dem in Stuttgart ansässigen Unternehmen H2Fly entwickelt wurde. Es handelt sich um ein wasserstoffelektrisches Flugzeug, das im Rahmen einer Testflugkampagne in Slowenien zum Einsatz kam. Während dieser Kampagne wurde insgesamt 4 Flüge durchgeführt, bei denen das Flugzeug mit flüssigem Wasserstoff betrieben wurde. Einer dieser Flüge dauerte über 3 Stunden. Das HY4-Demonstrationsflugzeug ist mit einem wasserstoffelektrischen Brennstoffzellensystem ausgestattet, das kryogenen Wasserstoff als Treibstoff nutzt. Im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff bietet flüssiger Wasserstoff den Vorteil, dass die Explosionsgefahr nahezu eliminiert wird. Die kryogene Speicherung ermöglicht zudem leichtere und kompaktere Tanks, was zu einer größeren Reichweite und höherer Nutzlast führt. Dieser Erfolg markiert einen Wendepunkt in der Nutzung von Wasserstoff zum Antrieb von Flugzeugen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Machbarkeit von flüssigem Wasserstoff zur Unterstützung emissionsfreier Mittel- und Langstreckenflüge nachgewiesen, so Josef Kallo, einer der Mitgründer von H2Fly. Die erzielten Testergebnisse sind wegweisend und zeigen, dass die Verwendung von flüssigem Wasserstoff als Treibstoff die Flugreichweite der HY4-Demonstrationsflugzeuges erheblich erhöhen wird. Die Tests wurden im Rahmen einer umfangreichen Zusammenarbeit im Projekt Heaven durchgeführt. Heaven ist ein von der EU unterstütztes Konsortium, das die Verwendung von kryogenem Wasserstoff in Flugzeugen demonstrieren möchte. H2Fly plant die Eröffnung einer Wasserstoff-Luftfahrtzentrums am Flughafen Stuttgart im Jahr 2024. Also interessante Entwicklung. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann auf solche Sachen umsteigen werden, elektrisches Fliegen oder Fliegen mit Wasserstoff, weil man ja immer mehr sieht, dass wir aus den herkömmlichen fossilen Treibstoffen herausgedrängt werden.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Die nächste Meldung ist für die Freunde unserer ULs. Und zwar der ganz, ganz kleinen ULs. Und zwar hat die SD2 Sportmaster die DULV-Zulassung erhalten. Der Deutsche Ultraleichtverband DULV hat die Zulassung für die SD2 Sportmaster in einem maximalen Startgewicht von 600 Kilogramm erteilt. Diese Information wurde vom deutschen Vertrieb des UL-Tiefdeckers, der UL GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Kamen bekannt. Das UL hat das markante T-Leitwerk des tschechischen Konstrukteurs Igor Spacek aufweist, ist bereits seit 2018 regelmäßig auf der Aero in Friedrichshafen zu sehen und die Leistungsdaten sind nun auch im offiziellen Gerätekennblatt des DULV verfügbar. Der Zweisitzer besticht insbesondere durch sein geringes Leergewicht. In der Basisversion wiegt die SD2 inklusive Rettungssystem nur 275 Kilogramm, was eine maximale Zuladung von 325 Kilogramm ermöglicht. Also endlich mal ein Flugzeug, wo ein bisschen was reinpasst und man mit 2 ausgewachsenen Menschen immer noch ein bisschen Sprit mitnehmen kann. Die Verwendung von Holz- und Kompositwerkstoffen bei der leichten Konstruktion der Sportmaster zahlt sich definitiv aus. Doch auch in Bezug auf die Flugleistung braucht sich der Tiefdecker nicht zu verstecken. Mit dem Rotax 912S oder ULS erreicht er eine beeindruckende Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h bei maximaler Dauerleistung des Triebwerkes. Und die ersten Maschinen sind sogar bereits an Kunden ausgeliefert. Also die SD2 und da auch die SD1 sind sicherlich ganz markante, eigenwillige Konstruktionen. Wahrscheinlich eher ein Liebhaberflugzeug, aber wirklich ein schnittiges und vor allen Dingen kriegt man echt mal was rein. Ja, so viel zu den News. Weiter geht's mit Fritz. Was hast du denn dabei?
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 3, Fliegen im Ausland bzw. ins Ausland. Und ich möchte mit euch heute gerne mal zu unseren beiden Nachbarn in die Schweiz und nach Österreich schauen. Warum? Naja, diese beiden Länder bieten sich auf den ersten Blick so perfekt für das Auslandsfliegen an. Warum? In großen Teilen der Schweiz wird Deutsch gesprochen, in Österreich wird auch Deutsch gesprochen, auf dem Funk wird Deutsch gesprochen. Also bietet es sich ja eigentlich an, dorthin zu fliegen. Gäbe es da nicht eine ganz kleine, erhebliche Herausforderung, die sich Alpen nennt? Starten wir aber mit dem Fliegen in Österreich bei unseren Nachbarn im Südosten der Republik. Man kann sich wunderbar durchs Donautal arbeiten und dort viele schöne Dinge erkunden, ohne dass man zwischen hohen Gipfeln schweißgebadet entlangfliegen muss. Eine tolle Einrichtung sind zum Beispiel die Wettervorhersagen entlang der GAFO-Routen, die man sich sogar in seiner Navigations-App einblenden lassen kann. Sollte das Wetter mal nicht gerade Karwok vorgeben und es doch ein bisschen schwieriger sein sollte zu fliegen, dann hat man hier mit diesen GAFO-Routen einfach bei der Einblendung der Minimum Elevation Figure einen guten Eindruck, in welcher Höhe man noch safe in dem Gelände ist bzw. nicht mehr, ohne dass man den Alpen oder irgendwelchen Gebirgen zu nahe kommt. Eine weitere Besonderheit sind einige Naturparks in Österreich, die nur in sehr großer Höhe überflogen werden dürfen. Dazu gehört unter anderem das Gebiet rund um den Großglockner. Aber Vorsicht, diese Gebiete sind in den meisten Luftfahrtkarten oder Moving Maps nicht verzeichnet, müssen aber dennoch unbedingt beachtet werden. Also saubere Flugvorbereitung ist wie immer ein absolutes Muss. Des Weiteren, manchmal kommt man in einer Platzrunde doch an Berghänge ziemlich nah ran in Österreich. Ein gutes Beispiel dafür ist Zell am See. Lasst euch da nicht erschrecken. So, nachdem wir jetzt die O's und A's und gefährlichen Dinge angesprochen haben, möchte ich euch natürlich noch ein paar Ausflugstipps für Österreich geben. Direkt hinter der Grenze von Deutschland zu Österreich liegt der malerisch gelegene Flughafen Salzburg-Lima-Oscar-Whisky-Sierra. Naja, wir kennen ihn, die dort stationierte Flotte der Flying Bulls ist immer einen Besuch wert, Hangar 7. Ich hatte hier schon in einer Hast-du-schon-gehört-Folge kurz darüber berichtet. Und natürlich auch die Mozartstadt Salzburg an sich ist natürlich absolut sehenswert. Wenn ihr von dort weiterfliegt und der Donau einfach entlang folgt, kommt ihr irgendwann am Flugplatz Krems raus. Die Kennung ist Lima Oscar Alpha Golf und von dort ist dann auch die Wachau mit ihrem schönen Donautal wunderbar zu erreichen. Solltet ihr euch in die Berge trauen, dann könnt ihr gleich hinter Kufstein den am Fuße des Wilden Kaisers gelegenen Platz St. Johann Lima Oscar Juliet Juliet finden. Und wie eben angesprochen, noch ein Stückchen weiter im Süden, dort liegt der wunderschön gelegene Platz Zell am See, Lima Oscar Whisky Zulu. Eine wunderschöne Landschaft, ein ganz, ganz toller Anflug. Meines Erachtens ein ganz klein bisschen anspruchsvoll, aber wenn man sich sauber vorbereitet, ist es kein Problem. Wer sich ein bisschen über den Flugplatz Zell am See informieren mag, tut das gerne mal auf YouTube. Da haben viele Piloten ganz, ganz tolle Videos eingestellt. Mit dem Anflug auch die Umgebung von Zell am See dargestellt, dokumentiert. Das ist ganz toll. Und was man immer wieder hört, da soll eine super freundliche Crew am Flugplatz arbeiten. Und auch das Restaurant soll sehr, sehr empfehlenswert sein. Die Liste der schönen und sehenswerten Flugplätze in Österreich ist damit natürlich noch lange nicht abgeschlossen, aber ich wollte euch einfach an der Stelle nur einen kleinen Einblick oder einen kleinen Ideenanstoß geben, dass ihr einfach mal jetzt überlegt, wo könnte ich, wo wollte ich jetzt mal hinfliegen? Letztendlich seid ihr es dann, die dann auf Papier bzw. im iPad die Route dann planen. So, und damit werfen wir einen Blick zu unseren Nachbarn in die Schweiz. Wenn man die Berge in Österreich schon beeindruckend und sehenswert empfindet, ja, wer dann in die Schweiz fliegt, der wird dort noch höhere und deutlich imposantere Alpengletscher dann auch vorfinden. Und hier liegen auch viele Flugplätze, das sei am Anfang gleich mal erwähnt, in sehr engen Tälern. Aber es sind nicht nur die anspruchsvollen Platzrunden in der Schweiz. Die Schweiz an sich bietet auch noch viele Besonderheiten und es wäre ja auch nicht die Schweiz, wenn sie ein bisschen immer aus der Rolle fallen würde, ne? Also zum einen das Schengener Abkommen, das hat die Schweiz inzwischen unterzeichnet. Also das bedeutet, es sind von eurer Seite keine grenzpolizeilichen Abfertigungen erforderlich. Aber die Schweiz wäre ja nicht die Schweiz, denn sie gehört nicht zur EU. Also sprich, auf deutscher Seite ist es für die Privatflieger unter bestimmten Bedingungen einfacher, durch die, naja, ich nenne es jetzt mal blaue Tür, durchzufliegen, wenn ihr nichts zu verzollen habt. Das heißt, ihr könnt dann einfach rüberfliegen. Aber wenn ihr dann auf der Schweizer Seite seid, dann müsst ihr euch den Airport of Entry suchen. Ne? Da müsst ihr also dann schön sauber und ordentlich dann die Zollkontrolle über euch ergehen lassen. Aber auch hier sei erwähnt, fliegt ihr in die Schweiz, braucht ihr einen Flugplan, Ausrufezeichen. Ja, und dann gibt es noch eine Besonderheit, die finde ich persönlich, wie soll man es ausdrücken, fragwürdig, unnütz. Ja, wie man auch immer das Ganze ausdrücken möchte. Und zwar ULs, die haben es in der Schweiz besonders schwer. Da kann man eine sogenannte Einfluggenehmigung mindestens 2 Tage vorher beim Bazel beantragen. Die Schweizer wollen nämlich irgendwie keine ULs bei sich im Land haben. Warum? Das weiß ich nicht. Ich finde das schade. Da muss sich jetzt jeder selber so seine Gedanken zu machen. Aber es ist nun mal leider so. Wenn ihr durch die Schweiz durchfliegt, also sprich ohne Landung, also ihr seid zum Beispiel auf dem Weg nach Italien bzw. nach Frankreich, dann müsst ihr lediglich nur einen Flugplan aufgeben. Es gibt in der Schweiz einen sogenannten, oder nicht nur sogenannten, es gibt in der Schweiz einen Fluginformationsdienst, aber aufgrund der hohen Berge ist der teilweise schlecht bis gar nicht zu erreichen. Also hier gilt, nicht die Geduld verlieren, ruhig bleiben. Wenn die euch nicht antworten, dann liegt es wahrscheinlich an der ungünstigen Position zu eurem Flieger. Einfach mal 10 Minuten warten, die Frequenz monitoren und wenn sich das dann alles ein bisschen lichtet von den Bergen her, dann einfach mal wieder versuchen, FIS zu rufen. Auch in der Schweiz ist das Fliegen ohne Flugleiter, also sprich unbesetzte Plätze, an der Tagesordnung. Sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass ihr beim Einflug in die Platzrunden natürlich dementsprechend ordentlich und sauber Positionsmeldungen für die anderen Luftverkehrsteilnehmer abgebt. Tja, und wie fast alle Ziele, die man so in der Schweiz anfliegen kann, sind das alles Flüge, die ins Hochgebirge oder mit dem Flug ins Hochgebirge verbunden sind. Ihr solltet also, wenn ihr euch für einen Flug, eine Reise in die Schweiz entscheidet mit eigenem Flieger, wirklich eine entsprechende Erfahrung mitbringen. Das Wetter sollte dementsprechend passen. Und aus meiner eigenen Erfahrung oder Recherche heraus möchte ich an der Stelle den Rat an die Kolleginnen und Kollegen da draußen weitergeben. Ist es besser, wenn ihr eine Alpeneinweisung habt und euch dann in die Schweiz bewegt. Ausflugstipps gibt es natürlich en masse für die Schweiz. Also da fällt mir jetzt ein, oder ich habe recherchiert, den Flugplatz Lausanne mit der Kennung Lima Sierra Golf Lima. Der liegt am Genfer See, wunderschön gelegen. Den möchte ich mit Zell am See auf eine Stufe stellen. In die Stadt kann man mit einem Bus reinfahren. Der Weg dorthin, da sind wirklich hohe Berge links und rechts zu sehen, beziehungsweise die stehen auch einfach mal so stumpf im Weg rum, um die man dann rumfliegen muss. Der Vierwaldstätter See, der ist auch recht gut ohne höhere Gipfel zu erreichen. Der Flugplatz Burg ist das mit Lima, Sierra, Zulu, Charlie. Sehr spektakulär. Die Platzrunde soll um einen Berg herumführen und ihr braucht für diesen Platz eine PPR-Genehmigung. Er ist sehr empfehlenswert, denn die Firma Pilatus ist dort am Platz zu Hause und baut dort ihre tollen Flugzeuge. Mitten auch in den Alpen drin gelegen, in dem engen Tal der Rhone, könnt ihr den Flugplatz Sion finden. Lima Sierra Golf Sierra. Die Skifahrer unter uns, die werden den Ort sicherlich kennen. Da ist nämlich Zermatt gar nicht mal so weit weg. Und wenn man einmal dann über den Hauptkamm hin drüben ist, dann kann man auch schon quasi mehr oder weniger in Italien den Fuß auf den Boden setzen. Locarno, Lima Sierra Sulu Lima, ist auch sehr schön gelegen am Lago Maggiore. Ist auch ein Besuch wert, gar keine Frage. Letztendlich gilt bei gutem klaren Wetter, ohne Wolken, wenig Wind, kann man die Schweiz wirklich auf einem ausgedehnten Rundflug aus der Luft wirklich sehr gut erkunden und man kann auf große Flughöhe klettern, man kann bekannte Gipfel drumherum fliegen, zum Beispiel das Matterhorn oder den Eiger, aber wie gesagt, ich würde mich erst in die Schweiz sicheren Gewissens trauen mit einer dementsprechenden Alpeneinweisung. In diesem Sinne wünsche ich euch many happy landings, bleibt gesund, passt gut auf euch auf, Blue Skies, bis zum nächsten Mal und damit zurück zum Johann.
Ja, vielen Dank, Fritz. Ich habe euch noch zwei Events mitgebracht. Und zwar findet das Rote Wurstfly-In in der Herbstedition im Oktober statt, am 22. Oktober. Und das Ganze findet in Gruibingen-Nortel im Süden Deutschlands, Echo Delta Sierra Oscar, statt. Ihr merkt es, 22. Oktober. Es ist so, dass gefühlt im September alle ihre Feste gefeiert haben. Am 2. und 3. September wusste man ja gar nicht, wo man hinfliegen soll. So viel war los. Danach gab es noch ein Wochenende, wo ein bisschen was war. Und jetzt gibt es eigentlich gar keine Veranstaltung mehr, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich finde kaum was, was ich teilen kann. Von daher, wenn ihr noch irgendwas habt, schickt es uns gerne, entweder über Instagram oder die E-Mail, damit ich das hier gerne kundtun kann. Ansonsten habe ich für euch den 22. Oktober das Rote Wurst-Fly-In auf dem Flugplatz Gruibingen-Nortel im Süden Deutschlands. Einen weiteren Termin habe ich aber noch, und zwar von den Freunden der Motorflugschule Egelsbach. Dazu möchte ich euch gerne den Text vorlesen, den die Kollegen hier für das besondere Event vorbereitet haben. Im Jahr 1932, nur 5 Jahre nach Charles Lindbergh, gelang es Emilia Earhart als erste Frau den Atlantik zu überqueren. Ihr Flugzeug war eine modifizierte Lockheed Vega 5B mit der Kennzeichnung November Romeo 7952. Der Flug startete von Neufundland in Richtung Paris. Mit diesem beeindruckenden Flug hat sich die Pilotin und Frauenaktivistin Emilia Earhart einen Platz in den Geschichtsbüchern der Fliegerei gesichert. Leider liegt der Anteil von Frauen im Cockpit weltweit immer noch unter 10%. Das möchten wir ändern und bieten mit unserem Frauenschnupperflugtag ein Event für flugbegeisterte Frauen an, die gerne einmal in die Welt der Fliegerei und Pilotenausbildung hineinschnuppern möchten. Am 23. September 2023 veranstaltet die Motorflugschule gemeinsam mit dem Fliegermagazin und CD Aircraft den 2. Frauenschnupperflugtag in Egelsbach. Neben informativen Vorträgen über die Ausbildung zum Privatpiloten und Verkehrspiloten bieten wir an diesem Tag vergünstigte Schnupperflüge für Frauen an. Diese Schnupperflüge können in 3 verschiedenen Kategorien von Flugzeugen stattfinden und bestehen aus einer theoretischen Einweisung sowie einem halbstündigen Flug durch das Rhein-Main-Gebiet. Zusätzlich zu erfrischenden Getränken, Snacks und entspannten Beats in spätsommerlicher Flugplatzatmosphäre stehen zahlreiche Fluglehrer, Fliegerärzte und Mitarbeiter anderer Luftfahrtunternehmen bereit, um die Fragen der Teilnehmerinnen zu beantworten. Um den Abend gebührend abzurunden, veranstalten wir eine Party, zu der alle Kunden, Flugschüler, Freunde sowie Vereine und andere Luftfahrtunternehmen aus Egelsbach herzlich willkommen sind. Also am 23. September in Egelsbach kann ich euch nur empfehlen, vor allen Dingen an die weiblichen Zuhörer, wenn ihr tatsächlich noch Interesse habt, noch gar nicht selber fliegt, dann ist das genau der Tag. Zu dieser Veranstaltung hat unser Podcast-Kollege bzw. unser befreundeter Podcast, das Fliegermagazin, ein Interview mit den Herausgebern gemacht, also mit der Motorflugschule, den ich euch empfehlen kann. Und ihr werdet da bestimmt interessante Leute treffen auf dem Tag. Und ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Am 23. September in Egelsbach. Das war's. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche interessanten Events habt für dieses Jahr, was da noch kommt, dann schickt sie gerne über Instagram, über Facebook, über die E-Mail, irgendwie, wie ihr uns erreicht. Damit war's das. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Euer Johann. Ciao.
Dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie, hast du schon gehört, mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.